Und wieder beginnt das Drama. Paul Moadib bei der Besteigung des Löwenthrons.
Aaliya spähte durch ihr Guckloch hinab in den großen Empfangssaal, um den Einzug des Gildengesandten zu beobachten. Das grelle Licht des Mittags strömte durch die hohen Fenster und legte regelmäßige Rechtecke auf den Boden aus grünen, blauen und eierschalenfarbenen Kacheln, die einen Teich mit Wasserpflanzen inmitten üppiger Vegetation darstellten. Exotisch bunte Farbtupfen hier und dort zeigten Vögel und anderes Getier. Die Abgesandten der Gilde bewegten sich über das riesige Mosaik wie Jäger, die in einem seltsamen Dschungel ihre Beute beschleichen. Sie bildeten ein bewegtes Muster aus grauen, orangefarbenen und schwarzen Gewändern um einen transparenten Behälter, in dem der Steuermann Gesandte in seinem orangefarbenen Gas schwamm. Der Behälter, er gemahnte Aaliya an ein großes Aquarium mit einem Riesenmolch darin, glitt auf seinem stützenden Energiefeld dahin, gezogen von zwei grau gekleideten Dienern. Direkt unter ihr saß Paul auf dem erhöhten Löwenthron. Er trug die neue Krone mit den Emblemen des Fisches und der Faust, dazu den golddurchwirkten und mit Juwelen reich besetzten Krönungsmantel. Das Flimmern eines persönlichen Energieschilds umgab seine Gestalt wie eine Aureole. Zu beiden Seiten standen Würdenträger und Leibwächter, auf der Empore und die Stufen hinunter, Stilgar oben und zur Rechten des Herrschers. Ein Blick in Pauls Augen sagte ihr, dass er von der gleichen unerwarteten Gemütsbewegung erfasst war, die sie in diesen Augenblicken erfuhr. Seine Aufmerksamkeit war auf einen orange gekleideten Mann gerichtet, dessen blind starrende Metallaugen weder nach rechts noch nach links sahen. Ein breites, ziemlich flächiges Gesicht unter schwarzem, gekräuseltem Haar, dessen Züge ihr unheimlich vertraut erschienen. Es war Duncan Idaho. Es konnte nicht Duncan Idaho sein, doch er war es. Aaliya hatte Bilder von diesem Mann gesehen, kannte ihn aus vielen Erzählungen und nicht zuletzt aus den Erinnerungen, die sie von ihrer Mutter übernommen hatte. Paul dagegen, das wusste sie, sah ihn mit den Augen des Freundes, mit den Augen der Dankbarkeit und jungenhafter Verehrung. Es war Duncan. Aaliya erschauerte. Es gab nur eine Antwort. Dies war ein Gola, der Bene Tleilax. Ein aus dem toten Fleisch des Originals rekonstruiertes Wesen. Das Original war bei dem Versuch, Paul zu retten, umgekommen. Dies konnte nur ein Kunstprodukt sein. Der Gola ging mit der leichtfüßigen Wachsamkeit eines Fechtmeisters. Er blieb im selben Moment stehen, als der Behälter des Gesandten 10 Schritte vor den Thronstufen zum Stillstand kam. Es fiel Aaliya nicht schwer, Pauls Beunruhigung zu lesen. Er sah nicht nur die Gestalt aus seiner Vergangenheit an, sein ganzes Wesen starrte. Seine gespannten Muskeln machten jede Bewegung steif und hölzern, als er die Hand hob, dem Gesandten der Gilde zunickte und sagte, »Ich hörte, dass Ihr Name Edric ist.« Wir heißen Sie an unserem Hof willkommen und verbinden damit die Hoffnung, dass dieser Kontakt zu einem besseren Verstehen zwischen uns führen wird. Der Steuermann nahm eine liegende Haltung in seinem orangefarbenen Gas ein und steckte eine Melange-Kapsel in den Mund, bevor er Pauls Blick erwiderte. Der kleine Lautsprecher des Behälters reproduzierte ein hustendes Geräusch, dann die kratzende, geschäftsmäßige Stimme.
Ich demütige mich vor meinem Herrscher und bitte untertänigst um die Erlaubnis, mein Beglaubigungsschreiben überreichen zu dürfen und ein kleines Geschenk anzubieten.
Ein Begleiter händigte Stilgar eine gesiegelte Schriftrolle aus. Stilgar las sie mit undurchdringlicher Miene, nickte dann Paul zu. Darauf richteten sich beide Blicke auf den Gola, der geduldig am Fuß der Stufen stand. »Wir sind erfreut, Ihre Beglaubigung anerkennen zu können«, sagte Paul zum Gesandten. »Bitte erklären Sie das Geschenk.« Edric wälzte sich in seinem Behälter herum und richtete seinen Blick auf den Gola.
»Dies ist ein Mann namens Hyde«, sagte er. »Nach Auskunft unserer Informanten hat er eine höchst merkwürdige Lebensgeschichte. Er wurde hier auf Arrakis getötet, durch eine schwere Kopfverletzung, deren Reparatur viele Monate in Anspruch nahm. Der Körper wurde als der eines Schwertmeisters an die Bene Tleilax verkauft.« Es kam uns zu Ohren, dass es sich um Duncan Idaho handeln müsse, den vertrauten Gefolgsmann ihres Hauses. Wir erwarben ihn als ein einem Herrscher angemessenes Geschenk.
Edric spähte zu Paul hinauf.
Ist dies nicht Idaho, Herr?
Zurückhaltung und Vorsicht färbten Pauls Stimme. Er hat Idahos Aussehen. Sieht Paul etwas, das ich nicht sehe? Fragte sich Alia. Nein, es ist Duncan. Der Mann namens Hyde stand teilnahmslos da, den Körper entspannt, die metallenen Augen starrten geradeaus. Er gab durch nichts zu erkennen, dass er sich als Gesprächsgegenstand begriff.
»Nach unserem besten Wissen ist es Idaho«, sagte Edric.
»Er heißt jetzt Hyde«, sagte Paul. »Ein sonderbarer Name.«
»Ja, es ist nicht auszumachen, nach welchen Gesichtspunkten die Tleilaks Namen verleihen«, sagte Edric. »Aber Namen können verändert werden. Der Name Hyde ist von geringer Bedeutung.«
»Dies ist eine von den Bene Tleilaks zusammengebastelte Marionette«, dachte Paul. »Da liegt das Problem. Die Bene Tleilaks hatten wenig Bindung an die phänomenologische Lehre. Gut und Böse hatten in ihrer Philosophie keinen festen Stellenwert. Was mochten sie in Idahos Körper untergebracht haben?« Paul blickte zu Stilgar und glaubte, abergläubische Furcht in seinen Augen zu lesen. Wahrscheinlich betrachtete der praktisch denkende Mann diesen Auftritt als einen übernatürlichen, fantastischen Zauber, aus dem nichts Gutes erwachsen konnte. Paul wandte sich dem Gola zu und fragte, »Hyde, ist das Ihr einziger Name?« Ein heiteres Lächeln breitete sich über die dunklen Züge des Gola. Die Metallaugen hoben sich, richteten sich auf Paul, behielten aber ihr mechanisches Starren. »So werde ich genannt, Herr. Hyde.« Alia zitterte hinter ihrem Kuckloch. Es war Idahos Stimme. Sie hatte eine Klangfarbe, die so genau dem irgendwo in ihrem Gedächtnis gespeicherten Original entsprach, dass sie die prägende Übereinstimmung bis in ihre Zellen fühlte. »Möge es meinem Herrn gefallen«, fügte der Gola hinzu, »wenn ich sage, dass seine Stimme mir angenehm ist. Dies sei ein Zeichen, sagen die Bene Tleilaks, dass ich die Stimme früher einmal gehört habe.« »Aber Sie wissen das nicht sicher«, sagte Paul. »Über meine Vergangenheit weiß ich nicht sicher, Herr. Es wurde erklärt, dass ich keine Erinnerungen an mein früheres Leben haben könne. Was von damals geblieben ist, ist die von den Genen bestimmte Vorlage. Es gibt jedoch Nischen, in die einst vertraute Dinge passen mögen. Es gibt Stimmen, Orte, Speisen, Gesichter, Geräusche, Handlungen. Ein Schwert in meiner Hand. Die Bedienungsinstrumente eines Topters.« Paul fragte, »Begreifen Sie, dass Sie ein Geschenk sind?«
»Es wurde mir erläutert, Herr.«
Paul ließ sich zurücksinken, die Hände auf den Armlehnen des Thronsessels. »Was bin ich Duncans Fleisch schuldig?« fragte er sich. »Der Mann starb, um mein Leben zu retten. Aber dies ist nur seine Hülle. Dies ist nicht Idaho, sondern ein Gola. Und doch waren hier der Körper und der Verstand, die ihn einst das Fechten und das Fliegen gelehrt hatten. Ein Gola, das war ein Körper voll falscher Eindrücke, leicht zu missdeuten. Duncan Idaho war eine Maske, war ein lockeres, verhüllendes Kleidungsstück von Persönlichkeit, das sich anders bewegte als das, was immer die Tleilaks darunter verborgen hatten.«